Ja, wir leben ja wirklich in einer verrückten Zeit drin. Mein Name ist Sascha Ernst. Ernst ist der Nachname. Nicht immer ist alles ernst, aber wenn man so unter den verfolgten Christen zu tun hat und unterwegs ist, ist vieles schon ernst. Und wenn man so 145 Projekte in 35 Ländern hat, dann kann nicht alles einfach gut gehen. Und ich sage auch immer, es ist eine Illusion, wenn man denkt, dass in einer gefallenen Schöpfung es einfach rund läuft. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass es eben nicht rund läuft. Man muss davon ausgehen, dass es einfach schwierig kann sein. Und wenn es nicht schwierig ist, ist es pure, nackte Gnade. Es ist eine unverdiente Gunst, die einem Gott in den Garten wirft und man einfach morgen bis abend kann Danke sagen. Wenn man so 145 Projekte hat, dann kann es sein, dass das eine und das andere schwierig oder herausfordernd ist, so wie jeder von uns herausfordernde Zeiten im Leben hat. Und ich trage so ein Projekt mit mir um seit Wochen, ja seit Monaten und seit Tagen und fast stündlich attackiert dich das in deinen Gedanken und die Frage ist, Jesus, wie endet das? Wo geht das weiter? Wo ist die Lösung vom Ganzen? Und ich habe schlichtweg keine Antwort für die Lösung, obwohl ich weiss, dass er die Lösung hat. Und so höre ich gestern nach monatelangem Kopfzerbrechen über eine schwierige Situation im Ausland, in einem anderen Land, höre ich Radio und plötzlich kommt ein Lied und ein uraltes Lied. Die Jungen unter uns kennen das nicht, aber René, Roxette, sagt ihr etwas, oder? Roxette kommt im Radio und sie singt Listen to your heart. Los in dein Herz. Und dann denke ich, Jesus, darfst du überhaupt Roxette hören? Jawohl, er darf, er tut und er redet sogar durch das. Und ich spüre, wie der Geist Gottes mir sagt, hey, ich erkläre dir jetzt nicht, wie alles rauskommt und was die Wurzel vom Übel ist und was du als nächsten Schritt machen musst. Aber ich sage dir einfach, los auf dein Herz. Denn ich habe Wohnung genommen in deinem Herz. Wie Jesus Wohnung genommen hat in jedem einzelnen von unserem Herz. Und wenn auch immer ein Berg vor dir ist und wenn auch immer die Herausforderung gross ist, los auf dein Herz. In Sprüche 8, da sagt von der Weisheit, sie sitzt am Vater im Himmel auf die Schoß, spielend vor ihm. Alle Zeit. Und der Vater hat seine Wonne an mir. Wow. Und ich denke, wenn die Weisheit, ich glaube, Jesus ist so die inkarnierte Weisheit gesehen vor 2000 Jahren. Und Jesus ist der, der am Vater, am Daddy auf der Schoß gesessen ist. Und wenn Jesus uns als Vorbild vorausgeht und am Vater auf der Schoß sitzt, wie mehr mühen wir, dürfen nicht um, aber wie mehr mühen wir am Vater auf der Schoß sitzen, spielend vor ihm alle Zeit. Ja, es ist gut, wenn wir beten, es ist gut, wenn wir Bibel lesen, es ist gut, wenn man vielleicht sogar eine Exegese macht, aber noch guter, noch besser ist, wenn wir spielend vor ihm alle Zeit sind, nahe Vaterherz. Und Vater sagt, boah, du bist einfach mein Wonneproppen. Ich habe Freude an dir. Und dann werden die grossen Berge auch ein bisschen kleiner. Und dann fährt man von begreifen, jawohl, listen to your heart. Los auf dein Herz, dort, wo der Geist Gottes Wohnung genommen hat. Der Geist Gottes, der die Tiefen vom Vaterherz erforscht und uns mitteilt, was am Daddy auf dem Herzen brennt. Und dann wird der Sturm rundherum plötzlich klein, wenn wir so im Auge vom Sturm, eben Vater, auf dem Schoß sitzend. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen aus dem Römerbrief. Der René hat den Wunsch gehabt, dass man etwas aus dem Römerbrief erzählt. Und ich finde das einen absoluten Hammerbrief. Und wir fangen mit dem hier an. Wir, die Starken, aus Römer 15, 1 bis 3. Wir, die Starken. Ja, nicht immer sind wir stark. Also man darf auch schwach sein zwischendurch. Es gibt Leute, die ab und zu schwach sind und dann dürfen die stark sind, sie stützen. Dann gibt es aber solche, die chronisch schwach sind. Das weiss jeder Pastor, der in der Kirche ist, die musst du einfach ständig tragen. Und es ist auch richtig so. Es ist ein Investment in diejenigen, die schwach sind. Und Gott gibt dir alle Kraft, die du brauchst, um mit denen den Weg zu gehen. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu Gefallen zu leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen. Das ist die definitive Herausforderung. Jeder von uns ist von Gott her, nicht von irgendjemandem, aber vom Herr von allen Herren, vom König von allen Königen, vom Chef von allen Chefen, dazu berufen, nicht sich selber zu leben, sondern seinem Nächsten das Leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl, um ihn aufzubauen. Christus hat ja auch nicht sich selbst zu gefallen gelebt. Hey, wenn Jesus uns vorausgegangen ist und gesagt hat, hey, ich bin gekommen in die Welt hinein, nicht um für mich zu leben, sondern ich verschenke mein Leben als ein Beispiel für all meine Nachfolger. Ich verschenke mein Leben, sodass die anderen mir es gleich machen. Lassen wir uns für die anderen verschenken, investieren in die anderen, damit der Himmel aufgeht und der Herr uns wirklich der Segen hinein nachwirft. Das ist in Jesaja 58 übrigens eine Verheißung. Wenn wir uns um die kümmern, die hungern, die nackt sind, nichts zu essen haben, wenn wir die Starken, und ich glaube, wir in der Schweiz, wir sind die Starken, wir sind die finanziell Starken, wir sind die wohlhabend Starken, wir sind dermaßen gesegnet, dass wir von unserem Segen dürfen weitergeben, damit wir wiederum gesegnet werden, der Himmel sich auftut und der Herr uns noch mehr Segen nachwirft, dass wir noch mehr investieren können, dort, wo die Schwachen auf dieser Welt sind. Obwohl ich das Wort schon gar nicht mehr ins Maul nehmen möchte, muss ich es jetzt heute Morgen gleich nochmal machen, aber das C-Wort, das C-Unwort des letzten Jahres und von dem Jahr, das Corona, hat ja uns dermaßen eine Not beschert. Ich meine, vielleicht nicht so bei uns, einzelne von uns sind auch betroffen. Wenn du eine Firma hast und wegen dem in Not geraten bist, jawohl, das ist eine Realität. Aber wir haben jede Woche im AVC Aktion für verfolgte Christen und notleidende Menschen, die anrufen und sagen, hey, der Lockdown hat uns an den Rand vor Existenz um Überleben gebracht. Könnt ihr uns helfen? Wir haben weltweit 1,6 Milliarden Menschen, die in Not, in Armut, teils in Tod hineingetrieben worden sind. Nicht wegen dem Virus selber, sondern wegen den Folgen vom Lockdown. Ich habe einen Mitarbeiter von uns im Südsudan, der ruft mir an und sagt, hey, ich kümmere mich ums Maximal von meiner finanziellen Möglichkeit um 200 Familien, die nicht mehr überleben können. Weil die Lebensmittelpreise vor einem Jahr sich verdoppelt haben in einer Woche, verdreifacht haben, vervierfacht haben. Die können Grundnahrungsmittel nicht mehr zahlen. Die jungen Menschen verlassen die Dörfer auf der Suche nach Nahrung, lassen die Armen, die Alten, die Kranken und Kinder zurück und die sind gottsjämmerlich am Verhungern. Und das ist etwas, was zum Himmel schreit. Und ich rufe ihm an und wir haben seither etwa 100'000 Euro in den Südsudan abgeschickt zum Essen, Posten. Und ich rufe meinem Pastor B an und sage, Pastor B, ich kann dir nicht ständig Stutz abschicken, so gern ich möchte, so leid es mir tut für die Menschen, die am Verhungern sind. Ich habe schlichtweg das Geld nicht. Du musst deine Leute lehren, zu glauben nach Matthäus 6. Dort heisst es, ist jemand in Christus, dann kümmert er sich nicht, was er anlegt, was er isst, was er trinkt. Um solche Sachen kümmern sich Menschen, die Gott nicht kennen. Die haben gesagt, du musst deine Christen, du musst deine Leute auf dem Land draussen lehren, zu glauben und zu beten für Essensvermehrung, damit genug Essen vorhanden ist. Und er sagt, was stellst du dir eigentlich vor, du im Westen? Das machen wir schon lange. Und wir haben regelmäßig Essensvermehrungen. Aber nicht immer vermehrt sich das Essen. Und wenn es sich eben nicht vermehrt, dann brauchen wir das Geld. Dann gesagt, das ist ein Deal. Gott ist effektiv interessant am Wirken. Und wir, die Starken, sollen sich um die Schwachen kümmern. Das ist das, was Jesus vom Herzen ist. Machen wir, was der Auftrag von Gott ist. Uns wird es nie an irgendetwas fehlen oder mangeln. Es gibt auch andere Situationen, wo es schwierig ist, wo es streng ist. So eine Situation hat der Prophet Jesaja erlebt, 700, 680 vor Christus ungefähr gelebt. Ich habe den Titel genommen, ein Prophet unter Druck. Ich meine, der Jesaja, das ist einer aus der Jerusalemer Oberschicht gewesen. Er ist einer aus der Elite gewesen. Aus der Elite raus hat er die dankbare oder die undankbare Aufgabe gehabt, während 50 Jahren ein Berater der Könige zu sein. Nun, wenn du vor allem böse Könige hast, was die Bibel lehrt, dann ist das ein sehr gefährlicher Job, sehr ein undankbarer Job. Wir hatten das Nordreich Israel, ist so drauf und dran gewesen, in Einzelteile zu verkehren. Es ist Hungersnot gewesen, es ist Armut gewesen. Das Südreich Juda ist im moralisch freien Fall gewesen. Das Volk ist verzweifelt gewesen. Es sind böse Könige an der Macht gewesen. Die haben Götzendienst zum Teil nicht nur zulassen, die haben Götzendienst sogar gefördert. Und obendrauf ist rund um das Israel eine militärische Supermacht am Wirken gewesen, die damaligen Assyrer, die eine Brutalität mit nichts zu vergleichen waren, auch noch dazumals. Und ständig sind die israelischen Könige drauf und dran gewesen, mit dem Teufel, mit dem Find ins gleiche Bett hineinzusteigen und das Päckchen zu schmieden. Und der Jesaja hat ständig müssen hergehen und sagen, nein, so nicht, bis zum 5. König Manasse, der hat er dann nicht mehr überlebt, der hat ihn abeinander gesagt oder abeinander sagen lassen. Und so ist der Jesaja als Märtyrer gestorben. Seine Frau war übrigens auch Prophetin. Er war ja Poet und Prophet. Und in dieser ganzen, das muss ich mal ein bisschen versetzen, in die Situation von einem Mann, der ganz Druck, du hast eine Berufung von Gott, wie wir Christen eine Berufung von Gott in dieser Schweiz, in dieser Welt haben. Und du hast rundum den Massivdruck, der sich aufbaut und fast eigentlich menschlich unaushaltbar wird. Und dann macht der Jesaja das einzig Richtige. Egal welche Form von Druck, sei es familiärer Druck, sei es gesundheitlicher Druck, sei es ein Druck an der Arbeit, sei es ein finanzieller Druck, whatever. Er macht das einzige Richtige. Er geht eben auf den Schoß vom Daddy und sucht sein Angesicht. Und er sucht so lange, bis der Vater anfängt, Antwort geben und ihm eine Antwort in die Not hineingibt, wo Jesaja und das Volk drinnen am Leben gewesen sind. Und als ich die Antwort auf die Not gelesen habe, bin ich sehr erstaunt gewesen. Das Erste, was Gott ihm sagt, ist Jesaja, die Identität in der ganzen Not ist das Alpha und ist das Omega, ist der Anfang und ist das Ende. Das heisst in Jesaja 51, Vers 1, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit folgen wollt. Wählen tun das, schaffen tun das vielleicht nicht, aber ihr wähnt es wenigstens. Ihr, die ihr den Herrn sucht, und dann kommt die Lösung auf alles. Schaut auf den Felsen, auf dem ihr gehauen und auf den Stein, aus dem ihr gebrochen seid. Boah, und ich muss sagen, mir gefallen so brachiale Worte. Weil wenn je brachialer das ist, desto einfacher verstehen wir es, oder? Wenn er sagt, hey, verstehen, wessen Geisteskind du bist, verstehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du bist kein Nachfolg von einem Gummibaum. Du bist echte Schweizer Eiche. Du bist aus dem Felsen rausgehauen. Du bist aus einem Stein rausgebrochen. Du bist ein Nachfolger von mir. Du bist ein Sohn und eine Tochter vom lebendigen Gott. Wer oder was sollte dir können irgendetwas anhaben? Und wenn ich denke, wie Jesus im Neuen Testament geredet hat, wo er gesagt hat, im Johannes 8, Leute, ich bin das Licht von dieser Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr unter dem Druck von der Finsternis leiden müssen. Er sagt in Matthäus 5, 14, solange ich in dieser Welt bin, bin ich denn das Licht von dieser Welt. Aber vergessen nicht, wenn ich heimgehe, wenn ich zur Rechten von meinem Vater gehe, sitze, dann sind ihr das Licht von dieser Welt. Und nicht nur das sagt er, sind ihr das Licht von dieser Welt. Er sagt, ihr seid wie eine Stadt, die auf den Berg gepflanzt worden ist, ersichtlich für jeden Mann und für jede Frau. Und er hat nicht gesagt, weißt du, ihr seid das Lagerfeuer auf dem Berg oben. Er hat nicht gesagt, ihr seid das Röschokerzli auf dem Berg oben. Er hat gesagt, hey, ihr seid eine Stadt, die auf dem Berg oben scheint. Ihr seid meine Lichtflutanlage, ersichtlich für jeden Mann. Und ab und zu denken wir, ja, wer bin ich schon? Und dann singen wir das Lied, oh, this little light of mine. Oh, das kleine Lichtli von mir. Ja, aus deiner Sicht schon bist du ein kleines Lichtli, vielleicht sogar unter dem Scheffel. Aber aus der Sicht vom Vater, aus der Sicht von ihm, der sagt, ich bin der Stein, ich bin der Fels, ich habe dich selber aus mir rausgehauen. Ich habe zu mir selber gesprochen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich habe dich aus mir rausgeboren, als ein Ebenbild, als ein Sohn, als eine Tochter. Wer meinst denn du, wer du bist? Wer meinst denn du, was dir die Welt kann anhaben? Wenn du ein Nachfolger vom König von allen Königen bist, vom Herr von allen Herren, wenn du meines Geistes Kind bist, wer denkst denn du, sollte dir irgendetwas in irgendwelchem Sturm können anhaben? Ist doch unmöglich. Ich meine, ich verstehe unterdessen, also ich verstehe nicht immer, aber immer mehr. Ich meine, wenn man so seit 25 Jahren in der Mission unterwegs ist und eigentlich fast jedes neutestamentliche Wunder dürfen sehen und vor allem x-mal dürfen sehen, dass die Berge so gross sind, dass man sie menschlich gar nicht abbauen kann. Aber wie Gott immer wieder eingegriffen hat und nie zu spät kam, meistens sehr spät, ungemütlich spät, aber immer wieder erlebt, dass er eingegriffen hat, seinen Arm ausgestreckt hat zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Du musst sagen, jawohl, Herr, ich habe verstanden, dass klein Glauben Sünde ist, wie Klauen stellen oder irgendetwas anderes. Er sagt im Hebräerbrief, ich misse das Universum mit der Spanne von meiner Hand. Ey, so gross bin ich. So gross bin ich. Stell dir vor, sollten die Umstände von dieser Welt, ihr könnt irgendetwas haben. Wissen wir, dass wir aus dem Felsen rausgehauen sind? Hey, wenn es dir mal am Morgen schlecht geht, du stehst auf, schau in den Spiegel und sag, boah, du bist aus dem Felsen rausgehauen, boah, du bist aus dem Stein rausgebrochen. Hey, du bist ein Sohn und du bist eine Tochter vom lebendigen Gott. Es wird dir unmittelbar besser gehen. Und dann, nachdem er dann predigend durch Jerusalem durchgegangen ist und eigentlich das Fundament wieder gesetzt hat, wer wir sind in Gott, sagt er, und jetzt können wir anfangen beten. Und jetzt können wir anfangen effizient beten. Wach auf, kleide dich mit Kraft, Arm des Herrn, wach auf wie in den Tagen der Vorzeit der Generationen längst vergangener Zeiten. Da kommt die Selbstmotivation vom Jesaja und er gedenkt, was Gott alles tut, hat über Jahrhunderte und Jahrtausende rein und dann hat er plötzlich wieder genug Kraft da genug Glauben da, um im Herzen zu glauben, mit dem Munde zu bekennen und zu wissen, mein Gott wird nicht zu spät kommen. Egal was passiert, ich werde beten, bis die geistlichen Balken sich bügen und der Himmel reinbricht auf die Erde rein. Im Römerbrief 15, Vers 18 und 19 heißt es vom Paulus, denn ich würde es nicht wagen, von Dingen zu reden, die Christus nicht durch mich gewirkt hat, um die Völker zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Tat, durch die Macht von Zeichen und Wundern in der Kraft des Geistes. Ich würde nicht wagen, irgendetwas gross zu erzählen, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass es Gott selber war, der durch mich durchgewirkt hat. Dass Gott, der Geist Gottes, der war, wo das Wort, das ich predigt habe, bestätigt hat mit Zeichen und mit Wunder. Und das ist das, was wir in der Mission draussen so häufig erleben. Wie ich vorher gesagt habe, du stehst so häufig an dem Berg und schaust ihn an und sagst, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Ich weiss, wie viel ich in der Mission draussen von den Babychristen lernen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. Ich meine, jetzt, ich bin seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs. Sie dürfen vieles sehen und vieles erleben. Und wie erfrischend ist es, wenn so ein Flip-Flop-Christ kommt, der gerade mal ein paar wenige Wochen, ein paar wenige Monate im Glauben ist und dann haut er ein paar einfache biblische Prinzipien in den Kopf und bei dir macht es wieder, hey, eigentlich stimmt das. Und ich weiss, wo unser Konvoi unterwegs war, aus dem Irak Richtung Syrien, Kobane. Die Stadt Kobane in Syrien, wo angegriffen war, wo unter Beschuss war vom IS, wo die ganze Welt, Milliarden von Menschen zugeschaut und denkt, wie lange überleben die Peschmerga in dieser Stadt? Wie lange können die Männer und vor allem auch die Frauen dem Druck von dem IS, von dem Todesgeschwader, können die standhalten, bevor sie zermalmt werden von denen? Und sie haben eigentlich das Gleiche gemacht, ohne es zu wissen. Sie haben sich zurückgezogen, haben sich Eis gemacht und sie haben sich überlegt, aus welchem Stein, aus welchem Felsen sind wir denn gehauen? Und dann haben sie angefangen zu fighten bis zum letzten Moment und plötzlich ist ein Korridor aufgegangen und wir konnten mit drei Lastwagen voller Lebensmittel und Medikamente können losfahren und dann endlich nach wochenlangem Warten, nachdem die Stadt fast ausgehungert war, fährt der Konvoi los und vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden später kriege ich ein Telefon von einer so einer, soll nicht despektierlich sein, aber von so einem Flip-Flop-Christ, der gerade ein Jahr, zwei vorher zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und dann schreibt er auf einem SMS, schreibt er, bitte betet, wir werden von der Grenze her beschossen. Naja, okay, du betest alles, was du weißt, Psalm 91 und so, du glaubst im Herzen, du proklamierst das richtig Syrien hinter dir. Und wieder eine Stunde später schreibt er, es ist gut, alles okay. Ein paar wenige Minuten später schreibt er wieder ein SMS. Bitte betet rasch, wir werden vom IS angegriffen. Und dann denke ich, so nach 30 Jahren mit Jesus unterwegs sein, denke ich, welcher Mensch auf dieser Welt hat der Nerv, während er vom IS angegriffen wird, sein Handy vorzunehmen, entsperren, Brillen anzulegen, das war ein Junge, tippen, wir werden vom IS angegriffen, Leerzeichen, bitte betet rasch senden. Hey, und ich denke, ich weiß nicht, aber ich hätte zuerst gesagt, hat irgendeiner einen Kalaschnikow rumzuliegen da, ich will mich jetzt, koste es was wolle, ich will mich verteidigen, oder? Nein, der hat begriffen, dass Gott auch mit Lichtgeschwindigkeit schaffen kann. Der hat begriffen, dass der einzige Schutz jetzt gegen die Meute, gegen die IS-Horde, nur noch der lebendige Gott ist, wo der einzige ist, wo bestimmt, wenn ich von dem Planet abtrete und wenn ich abtrete und wie ich abtrete. Und dann schreibt er das und wir haben gebetet und zehn Minuten später schreibt er zurück, wie aus dem Nichts sind Peschmerga-Soldaten aufgekreuzt, IS neutralisiert, Lastwagen durchlöchert, wir sind unterwegs, unverletzt nach Kobane. Halleluja. Ja, das ist Management by Heaven. Und das ist der gleiche Gott, wo der Jesaja gesagt hat, steckend nicht der Kopf in den Sand, sondern vergessen nicht, aus welchem Holz ihr geschnitzt sind. Vergessen nicht, welches Geisteskinder ihr sind, welche Nachkommen von wem ihr sind. Der Gott, der alles im Griff hat. Wenn in den Psalmen heisst, ja, wenn die Grossen von dieser Welt, wenn die G7, wenn die grössten Wahnsinnigen von dieser Welt zusammenkommen, dann lacht Gott ihr. Er lacht sie aus. Und wir denken, oh meine Güte, jetzt wird es ganz übel. Nein, Gott sagt, ich lache ab diesen Sachen, die die anderen schmieden. Ich bin schlussendlich immer noch der Herr von allen Herren. Wir haben so wunderbare Leute draussen, ein paar Zeugnisse aus der Mission, wo das Prinzip verinnerlicht haben, wo unter extremstem Druck zuerst zusammenkommend, ruhig werdend vor Gott, das Herz vom Vater suchend und wenn sie nachher die richtige Verheißung zu ihren Fragen in der Bibel finden, dann überlegen sie sich im Hinterkopf, in ihrem geistigen Auge stellen sie sich vor, Herr, wie kann ich dieser Verheißung, meinem Gebet und dem Glauben, wie kann ich dem Hand, Fuß und Maul geben? Wie kann ich den Glauben, wie kann ich das Gebet auf den Boden abbringen. Und ab und zu passiert das eben auch in Bruchteil von Sekunden und ab und zu geht es in einem Prozess von Stunden oder Tagen oder Wochen, bis Gott seinen strategischen Plan offenbart. Und dann muss man eigentlich nur noch in den vorbereiteten Werk im Glauben von Jesus wandeln und sieht, wie Gott sich verherrlicht. Wir haben nach 20 Jahren wieder die grösste Verfolgungswelle, die China überhaupt kennt. Vernichtung von Bibeln, Kirchen und religiösem Material. Ich meine, selbst die grossen, anerkannten drei Selbstkirchen werden abgerupft am Erdboden wie gleich gemacht. Wie vor 20, 30 Jahren werden Bibeln verbrennt. Und China revidiert Bibeln mit kommunistisch, buddhistisch und konfuzianistischem Inhalt. Wahrheiten werden rausgenommen und mit Lügen ersetzt. Dann denke ich mir, hey, das ist ein Spiel mit dem Feuer, das die Chinesen machen. Weil Gott sagt, was du aus der Bibel wegnimmst, nehme ich dir weg. Was du dazu tust, tue ich dir drauflegen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre mit China sein wird. Alle Bibel-Apps und Webseiten sind gesperrt oder überwacht. Es ist so ein asoziales Punktesystem, das in dem 5-Jahres-Plan vom Februar 2018, wo das ins Leben gerufen worden ist, wo man versucht, innerhalb von 5 Jahren das ganze System dort oder die ganzen Kirchen zu bodigen, indem man auch sagt, die Kreuze müssen ersetzt werden mit Nationalflaggen. Es gibt so ein asoziales Punktesystem, wenn du Christ bist und dich auch outest als Christ, kommst du in so eine Klassifizierung rein, wo du nachher nicht mehr reisen kannst, du kannst nicht mehr fliegen, deine Kinder können nicht mehr studieren. Also systematische Unterdrückung und Verfolgung von Christen. Übrigens, vor 12 Jahren hat es über 100 Millionen verfolgte Christen gehabt. Letztes Jahr 250 Millionen. Das Jahr 309 Millionen verfolgte Christen. Also der Anstieg ist drastisch. Und wer weiß, wer wir oder wir vielleicht eines Tages die Nächsten sind. Und dann ist eben wichtig zu wissen, welchen Nachkommen Kinder wir sind. Und die Antwort, was mir eben gefällt von den Christen in China, ist nicht betend, dass die Verfolgung aufhört, sondern helfend uns im Gebet, dass Gott uns Strategie gibt, dass das Volk in China an sein Vaterherz kommt. Und einer von unseren Mitarbeitern schaut einen Film, so einen Actionfilm, ich muss sagen, wie es war, und in diesem Actionfilm kommt eine Szene und er überlegt sich, Jesus, wie könnten wir das fürs Evangelium brauchen? Und dann geht er die Idee weiter. Ein Ingenieur, den wir kennen, der zieht sich dann meistens, wenn so verrückte Ideen kommen, dann 2-3 Wochen in den Keller zurück, im Gebet, im Fasten. Und nachher kommt er mit dieser Idee für die Hologramm-Bibel. Ich finde das einfach der Hammer. Leider habe ich keine da, um die euch zu zeigen, weil wegen dem Lockdown sind wir eben auch ausgeschossen. Aber sie sind weiterhin in Produktion. Eine kostet $15, hebt 5 Jahre mit der Batterie und die kannst wirklich lesen und wo auch immer. Und wenn Gefahr droht, dann schluckst du das Teil und kannst es nachher wieder verwerten und funktioniert immer noch. Covid-Not in Indien. Ein Mitarbeiter von uns ist im Zug unterwegs. Viele von diesen Tagelöhnern müssen aufs Land rausflüchten zu ihren Familien, die Selbstversorger sind. Wer als Tagelöhner heute nicht schafft, der hat keinen Lohn. Wer keinen Lohn hat, hat nichts zu essen. Und so sind viele wirklich am Hungern, teils am Verhungern. Ein Mitarbeiter von uns kommt vor Monaten von Indien zurück und sagt, du glaubst nicht, es sind Menschen, es sind ganze Familien, die kollektiv in den Selbstmord gehen, weil sie wegen dem Lockdown nichts mehr zu essen haben, weil sie dermaßen isoliert sind und die Armee steht vorne draußen und lässt keinen aus dem Ghetto raus. Und so ist er im Zug unterwegs und realisiert, 1500 Tagelöhner sind unterwegs aufs Land raus, sind 4 Tage im Zug unterwegs, sind schon 2 Tage im Zug, haben nichts zu essen seit 2 Tagen, müssen noch mal 2 Tage unterwegs sein, ohne zu essen. Und dann geht er ins Gebet und sagt, Jesus, du musst irgendwie eingreifen. Ich meine, du bist Gott, der alles im Griff hat. Ich habe keinen Blassen, wie das könnte funktionieren, aber gib du Idee. Und dann kommt ihm in den Sinn, dass eine Partnergemeinde 4 Zugstunden entfernt ist und der Zug dort 15 Minuten haltet. Und er läutet dem Pastor und sagt, Pastor, du hast in 4 Stunden musst du mit deinen Leuten mit 1500 Essensrationen am Bahnhof stehen. Du hast genau 15 Minuten Zeit, um das Zeug zu verteilen, keine Minute mehr und dann fährt er weiter. Ich meine, dass man das organisiert in Indien, das ist schon ein Challenge in sich. Dass du von der Behörde Bewilligung bekommst, ist das 8. Weltwunder. Und der Zug fährt ein und effektiv 1500 Essensrationen verteilt in 15 Minuten. Der Zug fährt weiter und nachher, wenn der nächste 2 Tage geht der Mitarbeiter von Waggon zu Waggon und predigt den Menschen das Evangelium. Und viele haben ihre Herzen geöffnet und ihre Leben Jesus anvertraut. Das ist Management by Heaven. Es gibt keine Situation, wo zu verzweifelt wäre oder ist oder könnte sein, wo Gott nicht eine gute Antwort darauf hat. Mitarbeiter von uns, das ist der Pastor B, der gesagt hat, wir haben regelmäßig Essensvermehrungen. Er sagt, weißt du, zur Zeit bekehren sich die Menschen im Südsudan wie Popcorn, wo in der Mikrowelle drin ist. Es poppt auf, ein nach dem anderen. Und sie fahren los und gehen immer wieder in die Dörfer, gehen evangelisieren, werden in einem so einem animistischen Buschdorf vertrieben, mit Stecken und mit Steinen beworfen. Und sie ziehen sich zurück und dann könnte man ja eigentlich sagen, ja, wer nicht haben will, hat halt keinen, oder? Wir klopfen unsere Sandalen aus und gehen so anders her. Die sind aus anderem Holz geschnitzt. Die sagen, ey, die haben uns abgewiesen. Die wollen die beste Botschaft nicht hören. Das heisst, wir ziehen uns jetzt ein paar Monate ins Gebet zurück und wir beten und klopfen sie im Gebet dermaßen windelweich, bis wir Zugang in das Dorf haben. Nach 3 Monaten Gebet schicken sie einen los, es gibt grünes Licht, wir können losziehen. Sie fahren mit einem Team, mit 2 Fahrzeugen los, kommt in ein grosses Gewitter rein und die Fahrzeuge stecken 13 Stunden im Schlamm fest. Da können wir ja sagen, nach 13 Stunden schaufeln, können wir sagen, also alles, was recht ist, aber wegen einem kleinen Dörfli von Menschen, die Gott nicht kennen, komm, lass uns umkehren und heim go Kaffee trinken. Oder? Nein, haben sie nicht gemacht. Sie schaufeln sich durch, im Dorf wartet man auf sie, kommen im Dorf an und als Dankeschön für alle Strapazen 112 Bekehrungen. Was für eine Freude, wenn Menschen erkennen, dass sie die Herrlichkeit auf ewig sicher und fest im Sack haben. Das ist unglaublich. René, stell dir vor, Pfimi Uster geht am Montag auf die Straße und tanzt wild wie die auf der Straße. Und alle fragen, was ist mit euch los? Hey, wir haben die Herrlichkeit Gottes auf immer und ewig. Mein Name steht im Buch vom Leben. Ich habe Grund, um mich zu freuen. Halleluja. Was wäre das für Anstecken? Ich meine, da wärst du unmittelbar, in kurzer Zeit wärst du die Stadt auf dem Berg, wo scheint in alle Welt raus. Ein Licht, wo in die Welt raus scheint. Für die einen wärst du ein Wohlgeruch zum Tod, für die anderen Wohlgeruch zum Leben. Für die einen wärst du ein durchgeknallter Christ, aber was soll's? Habt ihr alles mitgekriegt in den Medien? Die Militärjunta in Myanmar, ehemals Burma, hat die Macht wieder übernommen, hat angefangen, Minderheiten verfolgen. Die Soldaten, die burmesischen Soldaten, die eigentlich beauftragt waren, aufs Volk zu schiessen, wenn sie sich nicht der Militärjunta unterordnen, haben sich geweigert. Und so hat man ausländische, höchstwahrscheinlich chinesische Söldner eingeflogen, hat eine burmesische Uniform angelegt und die haben keine Skrupel auf das Volk von der Burmesen zu schiessen. Was mich an dem Ganzen eigentlich beeindruckt, ist die Haltung der Christen, die auch eine Minderheit sind, die auch verfolgt sind, teils verfolgt sind, wie sie sich der Ungerechtigkeit, die im Land herrscht, wie sie sich auf die Strasse hunderte Meter, einer nach dem anderen, während Tagen auf den Bauch legend und Bibel lesend und bettend und rüfend und weinend, währenddem das kein Polizei vorbeigeht mit dem Handy und Gesichter filmt und Gesichter fotografiert und vielleicht holt man sie dann einen Tag oder zwei später bei ihnen daheim ab. Aber das ist etwas, was Mut ist. Das ist etwas, wo man kann sagen, boah, lass uns von der verfolgten Kirche so einen Schnitz abschneiden. Und das zeigt mir eben auch, dass wenn der Druck da ist, dann gesellt sich der Geist Gottes dazu. Es ist wie im Kolosseum in Rom, wenn Christen zusammenkommen im Angesicht vom Tod, kommt eine Kühnheit, kommt der Geist Gottes über sie, treibt jede Furcht aus und sie fangen an von loben und preisen und beten und alle denken, was ist denn mit denen los? Ja, das ist eben die, die aus dem Holz von Gott geschnitzt sind. Das sind die, die aus dem Stein und aus dem Felsen rausgebrochen sind. Wortwörtlich bis ans Ende der Welt, geht hin, Matthäus 10, 7 und 8, geht hin in alle Welt, verkündet das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, ist eben etwas, was man lesen kann. Unsere Mitarbeiter in Russland, in Sibirien sagen, ja, wenn der Herr sagt, geht hin in alle Welt, dann ist das kein Wunsch, dann ist das ein Befehl und sie gehen. Und sie gehen bis ans Ende der Welt mit Spezialfahrzeugen, mit Amphibienfahrzeugen, die, wenn sie dann mal einbrechen im Eis oder auf einem Fluss, dann kommt man auch wieder daraus raus. Unser Team ist gerade vor letzten Winter wieder zurückgekommen. Dann hat mir der Leiter gesagt, weißt du, da sind wir zumindest in der Taiga draussen gewesen, bei minus 50, 60 Grad. Und plötzlich stellt das Fahrzeug ab, der Motor geht nicht mehr. Und wenn du das nicht in der kürzesten Zeit reparierst, dann gefriert der Motorblock und wenn das zweite Fahrzeug auch aussteigt, dann überlebst du es nicht. Und so sind sie dort drin und sagen, Herr, du weißt alles und du weißt auch, wieso das der Motor nicht mehr funktioniert. Und haben angefangen zu beten. Bis der eine Vision überkommt von einer kleinen Düse, die abgebrochen ist unter dem Motor drin und sagt, der Herr hat mir gezeigt, wo das Problem liegt, wo die Wurzel vom Übel ist. Er hat mir das Wort vor Erkenntnis gesagt, der kriecht bei minus 50 Grad unter das Auto rein, findet die abgebrochene Düse, tut die ersetzen und das Auto funktioniert und fährt weiter. Auch das ist Management by Heaven. Also auch Jesus kann Auto flicken, effektiv. Die Vorfahren von Andrei Berglesow, die sind zur Zeit der Zaren mit zwei Kutschen und Ross die gleichen Kilometer, 10'000 abgefahren mit Ross und Wagen. Auf dem einen Wagen sind Kind und Kleider und Esswaren gewesen, auf dem anderen Kutschen, Schlittenkutschen, sind Bibeln gewesen. Nicht 1,5 Millionen, wie unser Team ihnen transportiert hat, aber auch Tausende von Bibeln. Und so sind sie gegangen, einfach im Gehorsam. Und das finde ich, das sind für mich so die wahren Helden, sind eigentlich die, die etwas von Gott erkennen und auch versuchen umzusetzen. Ich versuche das auch immer wieder, wenn ich etwas in der Bibel lese oder ich erkenne etwas, sage ich, Jesus, jetzt zeig mir, wie kann ich Hand, Fuß und Maul sein, wie kriege ich das auf den Boden, damit dein Name verherrlicht wird. Zum Schluss eine Geschichte, die mich beeindruckt, weil sie eben so praktisch ist und weil wir berufen sind, so als praktische Christen durchs Leben zu gehen. Das ist die Geschichte aus Markus Kapitel 2, Vers 4 und ich habe den Titel genommen, Nachfolger Jesu sind Türeintreter und Dachabdecker. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil man liest das so schnell in der Bibel, Markus 2, 4. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf dem der Gelähmte lag, hinab. Und dann geht man schon ins nächste Kapitel rein. Und wenn du dir das mal vorstellst, was passiert ist. Jesus ist zurück in Kapernaum, die Stadt, wo er meistens war. Und dann sind da Freunde, heisst es in Markus 2. Und die Freunde haben einen Freund, der schon seit Jahr und Tag, vielleicht seit Jahrzehnten, gelähmt war. Und sie beten zu Gott und es bewegt sich seit Jahren überhaupt nicht. Und jetzt kommt Jesus zurück auf Kapernaum und ich glaube, die haben nicht gewusst, dass er der Messias ist. Die haben einfach gewusst, wenn er um den Weg ist, dann passieren Zeichen, Wunder, dann ist das Übernatürliche im Haus. Und dann sagen sich vier, okay, lass uns unseren Freund auf den Barren packen und lass uns den Jesus besuchen. Irgendwie in ihren Fragezeichen im Herzen haben sie gewusst, er ist das Ausrufezeichen, er ist die Antwort auf all die Nöte. Und dann kommen sie natürlich her vor das Haus und wenn Jesus natürlich in einem Haus ist, dann ist Erweckung. Und wo Erweckung ist, hast du keinen Zugang mehr zum Haus. Und so war es auch dort. Es sind Hunderte von Menschen sind um das Häuschen herum. Und sie kommen mit dieser Bar her. Und dann überlege ich mir, wie ist denn das gegangen? Haben die gesagt, Excuse, würden sie besser gut ein bisschen auf die Seite, würden sie besser gut auf die Rechtsseite, würden sie besser gut ein Rettungsgas bilden für unseren Freund? Nein, haben sie nicht gemacht. Die haben die Stärksten vorausgeschickt. Die sind handgreiflich geworden. Das Evangelium muss zwischendurch handgreiflich sein. Die haben die im Kragen gepackt, auf die Seite gerissen, während die anderen hinten dran mit Anlauf gekommen sind und dann mit der Barre, mit dem Holzsteck in die Rippe gefahren sind. Das hat wehtun, das hat ein Gezetter gegeben, das hat ein Gemordio gegeben. Aber sie sind endlich dort gewesen, wo sie wollten sein, zwar vor der Tür. Und jetzt ist die Tür verschlossen und der eine sagt zum anderen, die Tür ist verschlossen, was machen wir jetzt? Der überlegt einen Moment, sagt, schnall der Krank fest, schleifen ihn aufs Dach rauf. Jetzt sind sie auf dem Dach und die gleiche Frage, und was machen wir jetzt? Der überlegt wieder einen Moment und sagt, egal was, Haus zerstören, Dach abdecken, Hauptsache die Menschen kommen vor die Füße von Jesus. Und dann fangen sie an, das Haus abdecken. Das musst du dir vorstellen, es wäre dein Häuschen. Stell dir mal vor, du hast ein neues Häuschen, es ist eine große Hypothek drauf und Jesus ist bei dir daheim. Du, Jesus, acht andere, Corona-konform. Wir machen alles, wie es richtig ist. Es ist aber Erweckung in der Bude. Und jetzt wollen die Leute zu dir, aber die Türen ist verschlossen. Es fangen die auf deinem Dach auf Ziegel abdecken mit dem Vorschlaghammer auf ein Loch in die Telle reinmachen und lönnt all ihre Nöte vor die Füße von Jesus. Aber das ist heilige Unverschämtheit. Und ab und zu müssen wir einen heiligen Anstand oder unanständig sein. Ich sage, Anstand hat häufig mit hinten Anstand zu tun. Aber Jesus hat uns berufen, wir sollen der Kopf sein, nicht der Schwanz sein. Ab und zu ist es wichtig, so richtig unanständig zu sein. So richtig in einer heiligen Courage, in einer heiligen Unverschämtheit. Einfach das machen, was Jesus gesagt hat. Und nicht, was gesellschaftskonform ist. Und er lässt ihn runter vor die Füße von Jesus. Und Jesus sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Nimm dein Mätteli, steh auf und lauf raus. Und er ist rausgegangen und ist eine Stadt geworden auf einem Berg, wo scheint, richtig dick und fett in die Welt hinein und die Menschen haben Hoffnung bekommen. Das Letzte, was mich immer wieder auch braucht, auch wenn ich das Zeugnis erzähle, ist die Geschichte aus der Zionskirche in Sri Lanka. 2019 an Ostern passiert ein Bombenanschlag. 22 von den Kindern, die ihr hier seht, sterbend, kommen um, weil ein Bombenattentäter reinkommt und seine Bombe zieht. Aber kurz vorher, die Sonntagsschullehrerin steht vor den Kindern her und sagt zu den Kindern, Kind, wer von euch wäre bereit, sein Leben für Jesus zu lassen? Und unisono, jedes Kind ist mit der Hand in die Luft, die grossen Hand, die kleinen Hand. Und 2 Minuten später zündet der Bombenattentäter die Bombe und 22 Kinder sterben. Stell dir vor, der Schmerz für die Eltern, der Schmerz für die ganze Kirche, für die ganze Gemeinschaft. 1000 Menschen sind in der Zionskirche damals gesehen, 2019. Und der Schmerz geht über Wochen und geht über Monate rein. Es war wirklich ein Weinen, gewesen, bis keine Tränen mehr rum war. Und irgendwann nimmt der Pastor seine Leitung zusammen und fängt das Herz vom Vater an zu suchen. Er sagt, Vater, du siehst die Not, du siehst das Leid, das mit uns passiert ist. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und der Vater sagt, ihr macht das, was mein Sohn gemacht hat. Vergebend, segnend, die euch verfolgend. Und er holt die ganze Kirche zusammen, 1000 Leute und sagt, Leute, Jesus ist ein Vorbild. Am Kreuz von Golgatha ist er gehangen und gesagt, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus verlangt von uns, dass wir unseren Peiniger vergeben. Er will sogar, dass wir für sie beten. Er will sogar, dass wir sie segnen. Und ich kann dir sagen, das ist nicht eine einfache Sache. Aber die ganze Kirche mit 1000 Leuten geht auf die Knie, fängt an zu weinen, fängt sich an zu durchringen, fängt an zu die Schuld aus den Händen zu entlassen, gibt sie in die Hände von Jesus, fängt an zu weinen und rufen und fängt an zu die Terroristen an zu segnen. Und wo sie anfangen, Terroristen anfangen zu segnen, wo sie anfangen, nach der Bedienungsanleitung fürs Leben anfangen zu handeln, bekommt der Geist Gottes Raum. Und innerhalb von einem Jahr passiert eine Erweckung. Und aus 1000 Leuten gibt es 3000 Leute. 3000, 2000 mehr Menschen. 2000 Menschen in einem Jahr kommen zum Glauben, nur weil die Gläubigen tun haben, was Gott von ihnen verlangt hat. Und darum sage ich, ist es so wichtig, in meinem eigenen Leben, wenn ich jetzt seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs bin und seit 20 Jahren in der Mission oder 25 Jahren, komme ich immer wieder in Situationen rein, wo Fragezeichen sind. Ich suche mir über 4000 von diesen über 4000 Verheißungen und Zusagen, versuche ich die richtig herauszufinden, meditiere darüber, bete darüber und in meinem geistigen Auge versuche ich herauszufinden, wie kann ich jetzt den Glauben, den ich habe und das Wort Gottes, das ich gelesen habe, zusammen mit meinem Gebet, wie kann ich jetzt dem Gebet und dem Glauben Hände und Füße und das Maul sein. Und dann kommt meistens der nächste Fußstapfen von Jesus, den man sieht. Und dann kommt der Schritt vom Glauben, den du häufig nicht mehr siehst als einer, du siehst der zweite und der dritte und der vierte meistens eben nicht. Aber du machst den Schritt vom Glauben und in dem Moment, wo du den Schritt vom Glauben machst, wo du gehorsam bist, bricht der Himmel rein und der Herr fährt sich an zu verherrlichen. Dort, wo es stockdunkel und finster und dämonisch und tief ist, habe ich dort verlernen, die letzten Jahre, dort ist Gott meistens einen Bruchteil von Sekunden entfernt, zum Eingreifen und seinen Namen gross zu machen. Und ich glaube, das ist das, wo wir Christen müssen. In Zeit, ob jetzt Corona 19, 20, 21, 121, ich meine, die Seuchen, die kommen und die gehen, das ist nicht die letzte, die gekommen ist. Aber es wird so sein, dass Jesus uns berufen hat, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aufzustehen und Hoffnungsträger für die Gesellschaft zu sein. Herzustehen und sagen, hey, mit meinem Gott gehe ich nicht unter. Mein Gott hat immer eine Antwort. Und wenn ich sie nicht gerade weiss, er weiss sie. Und ich suche sein Angesicht, ich sitze ihm auf der Schoß, bis ich die Antwort habe. Und dann sind wir stark genug, weil wir wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, zum Aufstehen und Schritte im Glauben zu machen, damit der Himmel reinbricht und Vater verherrlicht wird und viele Menschen zum Glauben an den Jesus kommen dürfen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Wunder, die du tust auf dieser Welt, Herr. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du der bist, egal wo, ob in der Schweiz, ob in Syrien, ob in Afrika, egal auf welchem Kontinent. Du bist der Gott, der alles im Griff hat. Du hast gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, auch da in der Schweiz. Und so häufig wissen wir nicht wie, aber du weißt. Herr, lass uns dein Angesicht suchen, bis du redest. Und dann lass uns gehorsam sein, wie die Kinder, die gesagt haben, jawohl, ich bin bereit, mein Leben für den Jesus zu lassen, weil Jesus hat sein Leben für mich lassen. Wieso sollte ich nicht mein Leben für den Jesus hergeben? Herr, lass uns so gehorsam sein, wie die sri lankesischen Kinder, die nachher ihr Leben verloren haben. Aber es hat dazu geführt, dass du, Geist Gottes, Raum bekommen hast. Du bist reingebrochen und Menschen, Herr Jesus, sind zum Glauben an dich gekommen. Tausende, Herr. Einfach, weil man gehorsam war. Herr, lass uns, lass Uster, lass mich, jeder Einzelne drin, in dem, wo du uns beauftragst, gehorsam sein, damit du, Heiliger Geist, Raum bekommst, der Vater und Jesus zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. Amen und Amen. Liebe Freunde, da draußen habe ich einen Stand mit Reports, die könnt ihr gratis mitnehmen. Da sind Geschichten drin, was Gott weltweit am tun ist. Ich habe ein Büchlein da draußen, das ich sehr erfrischend und erquickend finde. Das ist «Unser Vater, eine Schatztruhe zum Gebet, leitet das Fundament für Effizienzgebet». Liest sich sehr süffig und interessant, kostet nur 15 Franken. Aber ich bete jeden Tag das Vater Unser und lege das Fundament mit dem und nachher baue ich auf das Vater Unser auf. Das ist so eine praktische Bedienungsanleitung, auch wie in Effizienzgebet reinstehen und reinwachsen. Danke fürs geduldige Zuhören. Excuse für die 5 Minuten überziehen von der Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Gottes Segen und bis nächstes Mal. Bis nächstes Jahr vielleicht. Ade miteinander.